Wir haben jetzt noch eine Runde vorgesehen mit den Organisatorinnen dieser Fachtagung vom Bundesverband der autonomen Frauennotrufe, die ich somit nur mehr auf die Bühne bitte. Du bist entlassen. Und zwar geht es noch einmal zu schauen, Rückschau zu halten, was der Tag auch gebracht hat oder eben auch, welche Fragen offen geblieben sind. Wollte jetzt überprüfen, ob ich euren Namen auswendig weiß. Also wir haben heute vielleicht noch einmal so eine Kurz-Schnell-Zusammenfassung von mir auch überlegt, welche unterschiedliche Formen von struktureller Gewalt gibt es auch, weil die ja auch, wie das so schön heißt, transversal, also über verschiedene Linien miteinander verlaufen und Schnittmengen bilden. Da kam auch sehr viel auch an unterschiedlichen Machtlinien, Frauen mit Stern, Lesben, Trans und auch Männer mit Stern, Migrantinnen, Kinder, Behinderte, die unterschiedliche Faktoren der Betroffenheit oder Verletzlichkeit auch mitbringen können. Was gibt es für Anforderungen an Präventionsarbeit? Wo sind wir? Nützt es was, was wir tun? Was gibt es für Institutionenkritik und Anforderungen an eine Pädagogik und auch Ausbildung in der Pädagogik und geschlechtersensible Arbeit, sprich nicht nur Mädchen, sondern auch Burschenarbeit zu machen? Ein bisschen ein Unbehagen kam auch in der Frage von den Risikofaktoren. Wie ist das mit den Alleinerzieherinnen? Vielleicht können wir da auch noch einmal eine Retourschleife machen. Das war etwas, was so ein bisschen eine Frage auch geblieben ist. Was sind Dilemmas in der Prozessbegleitung? Was ist unser Anspruch an Rechtsprechung? Wo gibt es da in der Justiz auch Anforderungen an Ausbildung? Was heißt Objektivität für eine Richterin, einen Richter? Versauen Sie Ihre Objektivität, wenn Sie sich informieren? Argumente gegen Opfermythen sammeln, diese stärken, diese auch einsetzen, ganz klar verschiedene Formen zu finden. Und da auch fand ich sehr spannend, nicht unbedingt die Mythologisierung wiederholen, sondern einfach aktiv benennen, was die Mythen sind. Und ja, ein bisschen auch die Frage der Pflasterwirkung von Notrufen. Sind wir ein kleines Pflaster und helfen halt ein bisschen den gesellschaftlichen Kitt zusammenzuhalten? Und was ist unser revolutionärer Anspruch? Ganz einfach gesprochen. Wenn schon, denn schon. Gibt es schon jetzt Fragen auch an die Organisatorinnen vom Bundesverband? Sonst würde ich vielleicht einfach mal mit einer Runde starten, die noch einmal im Hinblick auf gesellschaftliche Anforderungen abzielt. Welche Gesellschaft brauchen wir? Was sind die Veränderungen, die es braucht? Das Klima, welche Kultur? Also wir haben jetzt Begriffe wie Rape Culture, die herumschwirren, aber was ist eigentlich unser Entwurf, unser Gegenentwurf für eine Gesellschaft abseits von Gewalt?
Spannend. Ja. Also ich würde sagen, es tut der Romantik und der Liebe keinen Abbruch, wenn die Frage gestellt wird, Willst du mit mir schlafen? Also grundsätzlich glaube ich, dass man natürlich da ansetzen muss, bei den jungen Menschen, vielleicht auch bei denen, die gerade da hineinrutschen in diesen Austausch der Geschlechter. Was ich nicht glaube, ist, dass wir nur über Gesetzgebung weil sie jetzt eben ganz aktuell ist, wenn diese Erhöhung der Untergrenzen des Strafrahmens, das ist zwar ein nettes politisches Signal, aber jetzt praktisch überlegt, wird es nicht zu einer Erhöhung der Verurteilungen führen, ganz im Gegenteil. Alle Leute, die in diesem Bereich tätig sind, wissen, dass dadurch die Urteilsfreudigkeit eher sinken wird. Das ist so. Ja, ja, also soweit, was jetzt das Strafrecht dazu beitragen kann, da würde ich sagen, muss man sehr, sehr bescheiden sein mit den Erwartungen.
Um auf das Gesellschaftliche nochmal einzugehen, ich glaube auch, es braucht eine Kultur des Respekts und vor allem auch, dass man die Verantwortung für sexualisierte Übergriffe nicht nur den Frauen zuschreibt, also diese Verantwortung, sondern, was heute schon oft genug gesagt wurde, dass es ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist und dass auch den Männern da gewisse Verantwortung gegeben wird, also zum Beispiel in der Erziehung von den Kindern, von den Söhnen besonders, oder eben das Ächten jeglicher Formen von Gewalt gegen Frauen, also egal wo das ist im Alltag, und wie die Andrea jetzt schon erwähnt hat, so die Einhaltung des Konsensprinzips in der Sexualität, also bei dem einfach das Einverständnis aller Beteiligten vorher eingeholt wird.
Ich nehme für mich mit heute, ganz im Hinblick auf die Präventionsarbeit, dass dieses Miteinander so wichtig ist, weil wir in Linz, in unserer Einrichtung auch sehr bemüht sind, natürlich mit Workshops bei Mädchen anzusetzen, zum Beispiel ganz speziell. Da haben wir einige Workshops gemacht, heuer und auch letztes Jahr. Und was ich total wichtig finde und gut ist, und uns auch die Schulen, die dir erinnerten, wenn wir die zeitlichen und finanziellen Ressourcen hätten. Aber wo sind die Burschen? Und das ist was ich mir jetzt auch noch mitnehme, nicht, dass es das erste Mal jetzt gehört hat, aber wie wichtig es ist, das Miteinander. Einfach auch schauen, dass wir andere Einrichtungen ins Boot holen und da gemeinsam irgendwie tun, wie auch immer, uns einfach auch nicht abhalten lassen und abschrecken lassen von den Rahmenbedingungen, von den Möglichkeiten, sondern dass das einfach unheimlich wichtig ist, dass es nur gemeinsam und miteinander funktionieren kann. Das ist mein Statement.
Ich kann schon auch noch was sagen, aber es ist eh schon so viel gesagt heute Abend. Also ich möchte nur zu dem, was die Andrea gesagt hat, weil es halt mir als Juristin natürlich ein Anliegen ist, die gesetzliche Lage. Also ich denke, das ist schon so eine Henne-Ei-Frage. Also eben sind gesellschaftliche Strömungen zuerst da und dann die Gesetze oder umgekehrt. Also eben mir ist es schon wichtig, das also als politische Forderung einfach nicht aus den Augen zu lassen, dass es im Europaratsabkommen einfach ganz klar drinnen ist, dass die nationalen Gesetzgebungen dafür Sorge zu tragen haben, dass eben Gesetze nicht diese Stereotypen und Vergewaltigungsmythen fortschreiben und festschreiben. Und ich denke, da ist in Österreich einfach schon nach wie vor sehr, sehr viel Auftrag. Also ich denke mal, es hat sich in den letzten 25 Jahren prozessrechtlich irrsinnig viel getan, aber eben materiellrechtlich ist da schon noch ein großer, großer Berg vor der Politik. Und ich denke, die Politik kommt nicht von selbst auf die Idee, wenn wir nicht anschieben.
Ich wollte noch sagen, also eher auch ganz simpel, aber weil Sie haben das ja auch angesprochen, also was ich mir so vorstellen würde gesellschaftlich, ja, ist, dass halt diese männlichen Zuschreibungen und weiblichen Zuschreibungen mehr aufgebrochen werden und aufgeweicht werden. Ich habe jetzt erst wieder eine sehr junge Klientin, die schwanger ist und sagt, sie hofft, dass das ein Bub wird, weil bei den Mädchen ist es so schwierig, da muss sie immer Angst haben, dass der was passiert. Mit einem Buben kann man auch viel mehr unternehmen und machen, ja. Und die ist Anfang 20. Ja. Also ich denke mir, es liegt an diesen Zuschreibungen, und das wollte ich heute auch nochmal sagen, es ist ja nicht so, die Männer sind die Täter und die Frauen sind die Opfer. Das sind bestimmte Konstellationen in bestimmten Kontexten, warum dann gerade Menschen, die biologisch Frauen sind, zu Opfern werden, die natürlich aber in anderen Kontexten genauso Täterinnen sind. Ja? Und auch die Männer in anderen Kontexten Opfer sind. Ja? Also ich denke mal, das ist uns, da sind wir uns einig. Ja? Und das halte ich schon für das Grundproblem, eben, wie Sie gesagt haben, nicht, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird gefragt und dann gibt es schon diese Zuschreibungen. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, also schon im Kindergarten und ich weiß nicht wo, ja, also neuere Untersuchungen, wo diese Klischees einfach trotz aller Geschlechterdekonstruktion, bla bla, trotzdem greifen. Ja, und wie? Und das rennt alles parallel, ja. Also neue Modelle und die alten sind aber auch noch total stark da und ja.
Ich denke, da geht es halt auch sehr stark um diese Aufhebung der Naturalisierung. Also sprich, das war immer schon so, das ist von Natur aus so, dass Frauen den Platz haben, oder wer als weiblich erlebt wird, in diese Schublade gehört und wer als männlich erlebt wird, in die andere. Und weil das erzeugt auch dieses Moment und dieses Bewusstsein der Veränderbarkeit. Also weil ich glaube, das ist auch ganz hilfreich zu wissen, dass das Prozesse sind, wo Effekte, wie du sie beschrieben hast, erzeugt werden. Und das heißt aber auch, man kann da eingreifen. Gibt es von euch, von Ihnen noch Anmerkungen, Fragen, etwas, was hängen geblieben ist, stört, freut?
Ja. Ich habe jetzt noch drei Punkte aufgeschrieben, die mir jetzt noch irgendwie sehr wichtig sind. Das eine ist, dass ich mich bedanken möchte von der Tanja Rode für den Einstieg auch in den Vortrag mit so dem eigenen Lebenslauf ein bisschen, weil ich finde, dass das eigentlich auch professionell ist, als Wissenschaftlerin und auch als Juristinnen die eigene Lebenserfahrung, das eigene soziale Umfeld, das eigene Leben mit in die Profession hineinzuspielen, weil davon abhängt, wie man was wahrnimmt, wie man was bewertet. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Und das jetzt zurück zu den Juristinnen, weil ich auch selber Anwältin bin und in Wien Jus studiert habe, das ist kein Thema. Ja? Also Professionalität in der Juristerei heißt, eigenes subjektives Empfinden auszuschalten, was meiner Meinung nach genau das Verkehrte ist und man das eben auch in der Judikatur sehr stark zu spüren bekommt, dass es nicht wahrgenommen wird, weil ja natürlich die eigene Sozialisierung und das eigene Umfeld in der Wahrnehmung und in der Beurteilung von Verhalten natürlich mitspielt. Also ganz besonders, wenn die sozialen Unterschiede so krass offensichtlich werden zwischen der Richterin, sage ich jetzt bewusst Frau, ja, bürgerlich, konservativ, und einem Opfer, das halt nicht dem Klischee eines guten oder schlechten, also eines guten Opfers entspricht. Wenn ein Opfer sitzt, das bunt gekleidet ist und vielleicht noch lacht oder gut gelaunt ist, das ist ein schlechtes Opfer, weil das entspricht einfach nicht dem Bild, was man von einem Opfer hat. Und wir haben das heute wieder diskutiert. Es gibt eben auch, das eine sind die Opfer, die durch ihr aktives Handeln wie Alkohol konsumieren oder in Berlin im Tiergarten in der Nacht spazieren gehen, die durch aktives Tun zu einer Straftat quasi was beitragen. Es gibt aber auch Kinder oder unmündige Opfer, die aufgrund ihres Aussehens oder aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung dazu beitragen, dass eine Tat passiert. Naja, die hat so ein schönes Gesicht, die hat so eine entwickelte Brust, die schaut so erwachsen aus. Also auch sozusagen ohne aktives Tun wird zu der Tat durch die Opfer beigetragen. Und am Schluss wollte ich mich eigentlich bedanken, weil ich schon lange nicht mehr mit so einem positiven Gefühl aus so einer Veranstaltung mit einem derartig traumatisierten Thema hinausgegangen bin. Danke.
Ja, Sprache erzeugt Wirklichkeit. Der Fall Dora ist jetzt sicherlich schon 100 Jahre alt. Zum Glück hat es die Frauenbewegung gegeben und da hat sich viel weiterentwickelt, aber bei der Psychoanalyse auch. Das sei hiermit gesagt. Gleichzeitig entstehen oder sind auch immer sehr viele Mythen da. Und deshalb finde ich es umso mehr schade, dass die Frauenministerin schon um 9:30 gegangen ist oder um 10:30, weil ich denke, sie hat echt viel verpasst.
Gut, also ich nehme an und ich weiß, dass der Bundesverband sicherlich auch in Richtung Bundesministerium, wer da immer auch in längerfristiger Weise sitzen wird, intervenieren wird, ein Wort, ein Teil des Titels der Veranstaltung. Mir bleibt es nur noch übrig, euch zu danken. Ihr wart von Anfang an wirklich sehr eifrig dabei, auch mit euren Inputs, auch mit eurem Wissen, das ihr geteilt habt und auch einer sehr, sehr langen Aufmerksamkeit. Und natürlich zu danken ist dem Verband selbst, die ja diese Tagung, also diese, die erste Tagung, die sie organisiert haben, auch noch einmal ein Applaus für die Organisatorinnen und insbesondere der Nina Ortner, die quasi für das Ganze rundherum, jetzt steht sie hinter der Kamera, gesorgt hat. Ich denke, ein wichtiger Schlusspunkt ist dieser Ausdruck positiv, aus so einer Veranstaltung rauszugehen, weil es wirklich darum geht, diese Ausblicke auf ein nicht nur Überleben, sondern auf ein gutes Leben für alle zu haben, mit welchen Erfahrungen und Belastungen sie auch immer konfrontiert worden sind. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Kommt gut nach Hause, wo immer ihr hingeht. Und ihr werdet noch quasi einen Bericht bekommen, um dann auch weitere Infos oder Vernetzungsmöglichkeiten in der Hand zu halten. Alles Gute.